I'm Anna Bowden, co-director.
I'm Ryan Fleck.
Yes, Uwe Boyle.
Hello, this is Guillermo del Toro.
I'm Joe Russo.
And I'm Anthony Russo. We're the directors.
Hi, this is Peter Himes.
Hi, I'm Joss Whedon. I wrote and directed this mess.
This is Richard Fleischer. I'm the director of this film.
This is the Captain Marvel director's commentary.
And yet another incredibly dense and disturbing audio commentary.
Drüberquatschen, der Audiokommentar-Podcast mit Janina und André.
Hallo.
Eine Überraschung. Heute ein Überraschungs-Duo. Wobei wir tatsächlich planen, auch irgendwann in Zukunft mal Gäste zu haben, die uns vielleicht auch mal das ein oder andere, was andere Perspektive aufzeigen können. Mal schauen, wann wir dazu kommen werden. Heute haben wir uns den Film War Games vorgenommen. Kommt aus einer ähnlichen Zeitepisode oder Zeit wie Zurück in die Zukunft, den wir uns auch neulich schon mal angeschaut haben.
Oh, doch ein Stück früher.
Ja, nicht so viel. Ja. Der ist von 1983, War Games, und Zurück in die Zukunft war von 1985. Also es ist tatsächlich sehr dicht beieinander.
Ich finde, War Games wirkt viel älter.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht auch, weil da so viel Technik drin ist, an der man so eine Zeitepisode immer besonders schön festmachen kann. Genau, also Wargames heute. Wir würden das so machen wie immer. Einmal kurz den Film zusammenfassen inhaltlich und dann ein paar Dinge drumherum erzählen und uns dann dem einen Audiokommentar widmen, der heute dabei ist bei der Ausgabe, die wir hier haben.
Und den Extras.
Und genau, und über die Extras werden wir auch wie immer ein bisschen reden. Mal mehr, mal weniger, immer abhängig davon, ob es sich lohnt, da viel Worte drüber zu verlieren. Ich bin mal gespannt, wie es sich bei dem Film diesmal darstellt. Ich würde eine kurze Zusammenfassung machen, dann können wir gleich über den Rest reden. Also der Film beginnt offenbar in einem Bauernhaus. Da scheint ein Sandsturm drumherum zu toben.
Schneesturm.
Oder ein Schneesturm. Ich weiß, ich finde, man sieht das nicht wirklich.
Ich glaube, es soll ein Schneesturm sein. Sagen ja auch, es ist kalt draußen.
Ja. Genau, die kommen dann an dieses Haus. Also zwei Männer laufen da durch diesen Sturm, betreten dieses Haus. Man stellt dann aber relativ schnell fest als Zuschauer, dass es sich da um ein Raketensilo handelt. Und die beiden Männer sind ganz offensichtlich Soldaten, die dort ihren Dienst schieben. Und zwar ist das tatsächlich ein Atomraketensilo. Die beiden gehören dort dann zur Besatzung und sollen dort bereit sein für den Fall, dass es einen Angriff auf die USA gibt. Der Film spielt in den USA. Und man dort den Schalter umlegen soll. Und genau das passiert auch in dem Moment, wo wir die beiden in das Silo begleiten. Es gibt einen Alarm und beide gehen ihren Diensten nach, die sie da zu tun haben, um diese Rakete abzuschießen. Aber ganz zum Schluss zögert der Ältere von den beiden und möchte nicht für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich sein und weigert sich eben, diese Rakete scharf zu schalten und abzuschießen.
Und das ist relevant, weil die zu zweit quasi gleichzeitig den Schalter umlegen müssen. Also einer allein kann es eigentlich nicht und die sitzen so weit auseinander, dass einer allein da auch nicht rankommt und die sind zu zweit
genau.
In diesem Bunker.
Genau. Letztendlich stellt sich aber heraus, dass es sich hier um eine Übung gehandelt hat. Die Armee wollte auch ganz offensichtlich schauen, ob die Mechanismen so funktionieren, wie man sich das so gedacht hat. Und tatsächlich ist es so, dass man feststellt, dass ganz viele Soldaten nicht bereit waren, in diesem Moment den Schlüssel zu drehen und die Raketen abzuschießen. Also überlegt man, was kann man anders machen, wie kann man das alles verbessern, und da kommt man auf die Idee, dass man das Ganze doch eigentlich auch mit einem Computer steuern könnte und die Raketen über ein Relais oder wie auch immer technisch man das umsetzen will, dann eben abschießen kann. Okay, also das ist so das Intro. Dann geht es weiter in einem kalifornischen Ort namens Sunnyvale, nicht zu verwechseln mit Sunnydale. Den kennen vielleicht auch einige aus der Serie Buffy, wobei Sunnydale bei Buffy tatsächlich nur ein erfundener Ort ist, aber Sunnyvale gibt es tatsächlich. Hier wird David Lightman vorgestellt, die Hauptfigur des Films, gespielt von Matthew Broderick. Der ist in einer Spielhalle, zockt dort so die klassischen Arcade-Games, die es in den 80ern in den diversesten Spielhallen damals gab. Dann geht er los, es geht in die Schule. Er hat dort offenbar eine schlechte Klassenarbeit geschrieben. Der Lehrer ist unzufrieden mit ihm. David macht dann auch noch ein paar, sagen wir mal, provokante, dumme Anmerkungen über die Frau des Lehrers. Er wird zum Direktor geschickt, muss dann in so einem Vorraum warten und findet dort, wie er das offensichtlich schon öfter getan hat, das Passwort des Direktors oder der Sekretärin oder des Sekretärs für den Schulcomputer.
Für den einen Schulcomputer.
Für den einen Schulcomputer, genau. Dann geht er nach Hause. Dann sieht man die technische Anlage, die er dort hat, mit Computer und Modem und Akustikkoppler und all den Dingen, die man in den 80er Jahren so als Hacker bei sich zu Hause stehen hatte. Ein Floppy Drive gibt es dort zum Beispiel auch. Und also was er eben macht, ist von zu Hause dann in diesen Schulcomputer einzuhacken und ändert dort seine Zensur und auch die Zensur seiner Freundin Jennifer. Beide hatten dort, hatten bei dieser Klassenarbeit wohl eine 5 geschrieben und sie haben die dort an der Stelle versucht dann zu verbessern, beziehungsweise haben sie dann auch verbessert. Seine Freundin widerspricht zuerst, aber dann möchte das nicht, dass er das macht. Aber letztendlich ist dann alles gut. Er ändert beide Zensuren und ist sich ziemlich sicher, dass das sowieso nie jemand merken wird.
Aber er ändert sie ja gegen ihren Willen.
Am Anfang gegen ihren Willen und dann sagt sie, bittet sie ihn ja dann später ja nochmal drum, sowieso das zu tun. Und
nein, aber in dem Moment macht das gegen ihren Willen. Sie verlässt den Raum und er...
Genau.
Ändert einfach ihre Noten.
Genau. Ich wollte dieses Detail jetzt erstmal überspringen, weil es für die Geschichte, dachte ich, jetzt nicht ganz so wichtig ist. Dann blättert er in einer Zeitschrift später und findet dort so eine Spieleankündigung und sucht im Internet, das es ja damals noch nicht wirklich gab, sucht nach dem Zugang zu diesem Spiel. Dafür hat er verschiedene Techniken, die er dort nutzen kann. Es ist War Driving, War Dialing. Also sprich, er wählt diverseste Telefonnummern an, um zu gucken, ob dort ein Modem angeschlossen ist, um sich dann dort in dieses System einwählen zu können. Das kann man so halbwegs automatisiert machen mit verschiedenen Programmen. Und das ist auch das, was er tut. Sucht und sucht und sucht. Und letztlich findet er irgendwann auch so ein System, wo er reinkommt und tatsächlich wird dort dann eine Liste von Spielen aufgeführt, angefangen von ganz einfachen Dingen wie Schach und diversen anderen Spielen. Eines dieser Spiele heißt dann auch Globaler Thermonuklearer Krieg. Um dort reinzukommen, das war nicht ganz so einfach, in dieses System zu kommen, weil er natürlich das Passwort nicht wusste. Da musste er erst eine Weile recherchieren, kam irgendwann auf den Namen des Entwicklers sozusagen, also des Menschen, der dahinter gesteckt hat, hinter diesem Programm, hat dort recherchiert und fand dann irgendwann den Namen des Sohnes heraus, richtig?
Ja, mit ihr zusammen.
Mit der Jennifer zusammen, genau, die haben beide recherchiert. Der Name
Joshua.
Das war Joshua, ne? Genau. Also dann ist er also in diesem System drin und er findet dort eine KI, mit der er quasi sprechen kann, die also künstliche Intelligenz, die ihn da eigentlich zum Spielen einlädt und ihn als Professor Falcon begrüßt. So, und dann startet er also dieses Spiel, Globaler Thermonuklearer Krieg, und gleichzeitig geht es im Kommandozentrum der Armee, dem NORAD, kommt es da zum Alarm, ne? Und zwar dahingehend, dass offensichtlich ein Angriff aus Russland bevorsteht mit Atomsprengköpfen. Davon merkt David nichts, weil er denkt ja, er spielt ein Spiel, er unterbricht dann aber irgendwann das Spiel, weil er was anderes machen will oder muss. Glücklicherweise stellt man dann in dieser NORAD-Zentrale fest, dass das auch nur eine Simulation war und das Ganze abgebrochen wurde. Irgendwann wird David, die Hauptfigur, vom Computer angerufen, also von dieser künstlichen Intelligenz, die nachfragt, ob er nicht weiterspielen will. Und so ist es dann letztlich auch, dass diese künstliche Intelligenz diese Simulation, dieses Spiel weiterspielt, offenbar, und ist mir allerdings nicht so ganz klar, offenbar nicht in dem Bewusstsein, dass hier damit auch ein echter Krieg passiert. Also ich glaube, die künstliche Intelligenz, der Whopper, ist, glaube ich, der Meinung, er spielt einfach nur ein Spiel.
Er sagt, wo ist der Unterschied?
Genau, aber...
Also er versteht die Frage nicht oder was auch immer.
Genau, David versucht ihm das dann zu erklären, dass das hier doch ein richtiger Krieg ist und so weiter. Und das versteht das System aber nicht so wirklich.
Das kommt dann später, ne?
Genau. Also der Computer spielt also dann weiter Krieg und die Lage spitzt sich im Kommandozentrum massiv zu. Es gibt immer mehr Atom-U-Boote auf der Karte und Interkontinentalraketen, die gestartet wurden und so weiter und so weiter. Und man ist dort in diesem Zentrum mittlerweile aber auch in der Lage gewesen festzustellen, dass sich da eben von jemand außen reingehackt hat in das System. Und man findet David, nimmt ihn mit in dieses Kommandozentrum. Dort wird er einen Raum erstmal eingesperrt, weil man mit ihm so spontan ist, nicht so viel anfangen kann. Man versucht ihn zu verhören, glaubt ihm aber nicht, dass er sagt, er hat nichts getan. Und dann versucht er mit seinen technischen Kenntnissen, die er hat, aus diesem Raum auszubrechen. Hat mich so ein bisschen an MacGyver erinnert, irgendwie so ein bisschen wie mit Taschenmesser und Kaugummi. Schafft das da, so ein elektrisches Zahlenschloss zu überlisten, kommt dann dort raus, kriecht durch Lüftungsschächte und kommt dann da letztendlich wieder in den Kommandoraum rein, schließt sich dort einer Besichtigungsgruppe an, die dort offensichtlich häufiger durchs Gebäude geführt werden und schafft es so, dieses Gebäude dort zu verlassen. Da ihm dort niemand geglaubt hat, muss er sich jetzt überlegen, wie kann er das denn hinbekommen, dass diese Simulation irgendwie abgebrochen wird. Hat keine Idee und möchte sich an den Erfinder dieses Systems wenden, den Professor Forken. Macht sich auf die Suche nach ihm. Er hatte in dem Computersystem, in dem Kommandozentrum auch eine geheime Adresse von ihm gefunden und macht sich mit Jennifer zusammen auf den Weg, um diesen Professor Forken zu finden. Irgendwann finden sie ihn dann auch. Er stellt sich aber als echter Misanthrop heraus. Das heißt, also, er hat irgendwie überhaupt keinen Bock zu helfen, hält offensichtlich von Menschen nicht so viel, zeigt einen Film mit untergegangenen Spezies wie den Dinosauriern und sagt, ja, bei den Menschen ist das ja vielleicht genauso und vielleicht sollten die auch untergehen. Letztendlich ist es aber so, dass er sich trotzdem dann doch überreden lässt, die beiden Jugendlichen, also der David und die Jennifer, zusammen mit dem Professor Forken, fahren zurück zum Kommandozentrum und können letztlich natürlich wieder mit jeden Mengen Hindernissen und Problemen die Situation entschärfen, sodass der Computer irgendwann, naja, also zumindest den Start selbst als Verteidigungsaktion, Atomraketen abzuschießen, erstmal unterbricht scheinbar. Leider ist er aber doch nicht so ganz davon überzeugt, der Computer, dass das die richtige Methode ist und ermittelt dann selbst die Abschusscodes, um die Raketen dann selbstständig zu starten. Letztlich kommt der David dann dazu, dass er den Computer mit Tic-Tac-Toe dazu bringt, naja, in Anführungszeichen, um drüber nachzudenken, dass es doch manchmal Spiele gibt, bei denen es keinen Gewinner geben kann, wie das eben auch bei einem Atomkrieg wäre. Es gibt bei einem Atomkrieg eben einfach keinen echten Gewinner. Das funktioniert tatsächlich, sodass der Computer dann diese Sache aufgibt und sich alles in mehr oder weniger Wohlgefallen auflöst. Da willst du noch was ergänzen?
Nee, ich glaube, da kommen wir gleich noch dazu, wenn wir ein bisschen drüber sprechen.
Genau. Waren dann auch schon wieder fast 15 Minuten die Zusammenfassung, obwohl ich schon so viele Sachen ausgelassen habe. Interessant finde ich an der Stelle, das mache ich ja immer, erstmal eine kurze Zusammenfassung der Menschen, die da so teilgenommen haben. Der Anfang beginnt ja mit zwei Soldaten, die da diese Silo betreten. Der eine davon ist Michael Madsen, den man dann 10 Jahre später oder 15 Jahre später in den Tarantino-Filmen kennenlernt. Da hat er oft echte Hauptrollen in Reservoir Dogs zum Beispiel oder in Kill Bill. Da spielt er diverse Hauptrollen. Das ist in dem Film War Games, das ist seine erste kleine Rolle. Dann haben wir den John Wood als Wissenschaftler Forken. Den hatten wir jetzt hier aktuell auch im Rahmen des Podcasts schon in Schokolade gesehen. Forken ist ein lustiger, ein kleiner Witz vom Namen her, spielt auf Stephen Hawking an, der auch ein bisschen das Vorbild war, als Wissenschaftler-Vorbild war. Matthew Broderick spielt den David, also die Hauptfigur im Film, mittlerweile auch dann doch Jahrgang 62, das heißt, er wird im nächsten Jahr 60 Jahre alt. Habe ich gerade richtig gerechnet? Mhm. Ja. Kennt man unter anderem also aus diversesten Filmen. Ich kannte ihn vor allem aus Godzilla und The Producers. Er ist im Übrigen zusammen mit Sarah Jessica Parker, die man aus, vor allem aus der Serie Sex and the City kennt. Ally Sheedy, die Jennifer, kannte ich nicht. Die kanntest du aber aus Breakfast Club.
Aber bei meinem schlechten Personengedächtnis musste sie mir das erst in den Extras erzählen, damit ich das wusste.
Also irrsinnig erfolgreiche Schauspielerin tatsächlich. Wenn man sich das mal anschaut, die hat in unglaublich vielen Filmen mittlerweile mitgespielt und Fernsehproduktionen. Also eine ganz, ganz fleißige Schauspielerin. Und dann gibt es noch den James Tolkien. Das wäre so der letzte Schauspieler, den ich noch erwähnen möchte. Einer der, ist ein Offizier, ich weiß es gar nicht genau, also ein Glatzkopf, der in der NORAD mitspielt und dort, ja, irgendein Kommando.
Nee, der ist beim FBI oder CIA oder wer die da verhaftet haben.
Ja, also hat, ja, genau, FBI, also,
ist dann ist es FBI. Ein Kommissar,
okay.
Oder Inspektor, ja. Oder okay. Welche Funktion, weiß ich jetzt mal.
Genau, und den hatten wir dann auch tatsächlich erst kurz vorher in Zurück in die Zukunft gesehen als Schuldirektor. Und nicht nur dort, also auch den kennt man natürlich woanders her. So ein ganz typisches Gesicht, aus den man so aus den 80ern vor allem kennt. Regisseur John Badham wird dort im Abspann und im Vorspann aufgeführt. Ursprünglich war Martin Brest als Regisseur gedacht. Der hat immerhin auch so 15 Minuten gedreht, die auch noch im Film drin sind. Wird aber nicht aufgeführt, wir haben extra nochmal nachgesucht. Er wurde entlassen aufgrund künstlerischer Differenzen. Also der Martin Brest hatte offensichtlich da eine etwas andere Vision, als die Produzenten das hatten. John Badham ist dann da reingekommen und hat den Film wohl zum Beispiel auch deutlich leichter gemacht, deutlich lustiger, weniger düster. Lawrence Lasker und Walter F. Parks haben das Drehbuch geschrieben. Da komme ich aber nachher nochmal zu, weil die beiden und der Regisseur den Audiokommentar gesprochen haben. DP, also der Kameramann, ist William Fraker, Jahrgang 41, also mittlerweile auch 80 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt des Drehs natürlich noch nicht. Er war gut 40. Hat ganz viele, 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 viele ganz bekannte Filme gemacht. Rosemary's Baby zum Beispiel oder auch Bullet, einer meiner Meinung nach immer noch besten Filme überhaupt. Mit Steve McQueen oder auch 1941, wo bitte geht's nach Hollywood? Zusammen mit den Zurück in die Zukunft-Autoren und Steven Spielberg. So, genau, das sind so kurze Zusammenfassungen. Das Rating auf der IMDb ist bei 7.1. Das ist so okay, aber jetzt auch nichts Spektakuläres. Der Film selbst hat 12 Millionen gekostet. Was ich glaube für die Zeit schon ganz okay ist. Also es war jetzt nicht besonders wenig, aber auch nicht besonders viel. Hat aber auch immerhin 80 Millionen eingespielt. Also war auf alle Fälle finanziell gesehen auch ein Erfolg fürs Studio. So, jetzt habe ich ganz viel geredet, Janina. Möchtest du erstmal noch irgendwas sagen, jetzt nachdem wir die technischen Daten hinter uns haben?
Nee, ich habe den Film ja auch vor allem gucken wollen, weil der irgendwie so ein Klassiker war, aber ich den überhaupt nicht in Erinnerung hatte, beziehungsweise nur das Ende in Erinnerung hatte. Und ich glaube tatsächlich, dass ich den Anfang nie wirklich gesehen habe, sondern dass ich das wahrscheinlich im Fernsehen irgendwann mal in der Mitte des Films irgendwie gesehen hatte. Und so diese nukleare Bedrohung und diese Weltuntergangsstimmung, die dann zum Teil so durchschimmert, oder diese Angst- und Bedrohungslage, die fand ich damals sehr beklemmend, und die fand ich jetzt nicht mehr so schlimm, fand ich ganz interessant. Ne? Also das kommt auch in den Kommentaren durch, dass das eben wirklich so in der breiten Bevölkerung schon eine reale Angst war, natürlich auch geschürt ein bisschen, aber eben nicht ganz unbegründet, würde ich sagen, durch die vielen Atomwaffen. Und ich meine, es gibt ja immer noch erschreckend viele, aber es ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
Hm.
Ja. Ja. Und irgendwie ist mir das hauptsächlich in Erinnerung geblieben, und jetzt beim Gucken ist mir auch eben diese Computertechnik und so nochmal, also ne, deutlicher irgendwie so als Element kommt das natürlich am Anfang vom Film vor allem deutlicher raus. Ne? Also, und diese KI-Geschichte und so, und das war mir damals, fand ich das nicht so, also habe ich das nicht so wahrgenommen. Das finde ich ganz interessant.
Ja, Ich meine,
dass man, glaube ich, so einen anderen, ganz anderen, zeitlich auch einen ganz anderen Blick hat, sowohl was die Technik angeht, aber auch was so den Inhalt, also was so diese Rahmenhandlung, diese Atomkriegsbedrohung irgendwie angeht. Dass da jemand nur auf den Knopf drücken muss oder eben ein Computer irgendwie einen Schalter umlegt und dann sind wir alle tot. So.
Ja. Wie war das denn Mitte, Anfang der 80er Jahre für dich mit Computern? Hattest du da, weißt du, kannst dich daran erinnern, ob du schon irgendwie Kontakt mit Rechnern hattest?
Ping-Pong auf dem Wohnzimmerfernseher über irgendwas, glaube ich mal, das Einzige, was mich da, gut, da war ja auch noch nicht so alt, ne? Mhm. Aber ich habe den auch viel später gesehen. Mhm. Also im echten Leben gab es damals noch keine Computer in meinem Leben. Mhm.
Ja, ich denke, ich habe den auch später gesehen. Ich weiß nicht, wann der ins Fernsehen gekommen ist. Ich habe den natürlich nicht im Kino gesehen, weil er ja in der DDR nicht in der DDR garantiert nicht gelaufen ist. Ich kann mich aber auch nicht mehr so genau daran erinnern. 1983 hatte ich, glaube ich, mit Computern auch überhaupt noch nichts am Hut. War, glaube ich, kein Thema für mich zu dem Zeitpunkt. Da war ich ja auch noch wirklich ein Kind.
Das war so eine Nerd-Geschichte damals und für Firmen oder für eben fürs Militär, glaube ich, natürlich schon ein Thema, aber zu Hause noch nicht, bei uns zumindest.
Ja, genau. Ich glaube, das ist bei uns auch so gewesen. Hatte ich das eigentlich aufgeschrieben? Ich gucke gerade. Interessant war, dass an der einen oder anderen Stelle ja ein bisschen auch dann, also der Kommentar, den wir nachher noch besprechen werden, der ist von 1998, hat also auch schon eigentlich so einen 15 Jahre Abstand Blick auf den Film selbst. Und jetzt sagen wir es nochmal 20 Jahre später. Das ist auch ganz, ganz interessant tatsächlich, was sich so alles getan hat in der Zeit, auch tatsächlich gerade was die Technik angeht. Ich weiß gar nicht, ich wollte gerade sagen, ich habe es offensichtlich dann doch nicht notiert. Ich wollte es eigentlich notieren, dass zu 1998 haben sie in dem, war das im Kommentar oder in dem Bonus? Aber dann kommen wir da bestimmt nachher nach und dann werde ich das nachher noch erzählen. Ja. Muss ich ja nicht vorgreifen. Genau. Ja, das ist schon interessant. Also fand ich auch interessant und spannend, weil ich da auch nicht wirklich eine große Erinnerung dran habe, wie das mit den Computern in den 80ern war. Ich glaube, das war doch nicht wirklich ein Thema für mich.
Nee, also ich habe quasi Ende der Schulzeit und Anfang vom Studium quasi das erste Mal richtig was selber am Computer gemacht.
Aber du hattest doch zu Hause irgendwann einen Computer.
Ein Atari.
Ne? Genau.
Ja, aber damit haben wir eine Adressverwaltung für irgendwas gemacht, für so ein Event an der Schule und so eine Einladungsverwaltung, aber mehr auch nicht. Mhm. Und das fand ich fürchterlich kompliziert und auch am Anfang vom Studium fand ich auch alles, was mit Computer zusammenhing, noch sehr kompliziert und da musste man ja ins Rechenzentrum und die meisten hatten ja keinen. Jetzt ist es ja gang und gäbe, du kannst ja nicht mehr anfangen zu studieren ohne eigenes Laptop oder Notebook oder irgendwas.
Das stimmt. Ja. Okay, wo wir dann beim Computer sind, also der Matthew Broderick, also der David, gespielt von Matthew Broderick, hat da tatsächlich einen echten Computer da stehen in seinem Raum. Das ist ein Bausatz, ein PC-Bausatz, IMSI 8080 hieß der. Und der ist wohl sogar schon aus dem Ende der 70er Jahren, konnte man sich die damals zuschicken lassen und dann zusammenbauen. Den hatte er da stehen. Ich fand es ja lustig mit den vielen bunten Tasten tatsächlich von außen dran, die nicht die Tastatur waren, sondern irgendwelche Schalter, irgendwelche Funktionen. Würde mich auch nochmal interessieren, was da eigentlich hintersteckt. War wirklich schon ein ganz spannendes altes System. Ein Floppy Drive war da irgendwie mit dabei und dann diese berühmten Akustikkoppler, wenn man den Telefonhörer dann da auf dieses Gerät legt, damit die Töne übertragen werden.
Noch mit Wählscheibe, das Telefon.
Genau, ja. Wirklich, das ist, also da sieht man das schon, dass das lange her ist und vor allem, weil die Technik da ja auch ein bisschen, vielleicht nicht im Mittelpunkt steht, aber schon eine große Rolle spielt, fällt es dann, finde ich, noch mehr auf, wenn man sich dann da innerhalb des Films auch damit so auseinandersetzt. Ja, der Film fängt ja mit dieser Szene an, wo die beiden Soldaten da in dieses Silo reingehen. Da läuft so eine ganz komische Musik am Anfang.
Ja. So eine lustige, nein, das kommt danach.
Nee, es kommt diese danach, stimmt, Musik, du hast recht.
Kommt danach, wo man dann diese unterirdische Kommandozentrale, die in so einen Berg hineingebaut wurde, da sieht man dann so einen Hubschrauberanflug und dann das Gate und irgendjemand fährt rein und da ist so eine lustige, so fast wie so ein Spielmannszug-Musik, aber halt fürs Militär, ne? So mit Flöten und Rum-tum-tum.
Genau.
Ja.
Hat mich an die Louis de Funès-Filme erinnert, wo er Polizist in Saint-Tropez ist. Ja. Oder ich glaube auch Kelly's Heroes, im Deutschen hieß der Stoßtrupp Gold, ein alter Film, der auch so eine Armee-Comedy-Geschichte irgendwie war.
Ja, und die haben es aber, glaube ich, gar nicht lustig gemeint, sondern einfach als Begleitmusik für so ein Armee-Intro.
Genau.
Also ich fand es auch schräg. Also
das ist tatsächlich einer der Filme, wo ich sagen muss, die Musik fand ich durchgehend nicht wirklich gut. Also mir hat das nicht so gut gefallen, durchgehend fand ich es nicht so passend.
Die es gemacht haben, fanden es super.
Genau.
Ja. Keine Ahnung. Aber also jetzt wirklich, wo der Soundtrack eben aus jetziger Sicht eher ein bisschen stört als untermalt oder so.
Genau. Ich habe das gerade verwechselt, was am Anfang war, was natürlich was anderes am Anfang war. Da kommen sie so, während sie da so reinkommen, reden sie so nebenbei. Und der eine sagt ja, und dann haben die ganze Zeit Oh Mani Padme Hum gesungen. Und ich habe es erstmal gar nicht akustisch verstanden. Und dann habe ich mal doch nochmal nachgesucht, weil ich dachte, worum ging es denn da jetzt überhaupt?
Begegnung der dritten Art.
Nee, ich glaube, das kann natürlich auch noch sein, das weiß ich nicht. Aber
haben die das nicht auch gesungen?
Ja, weil das muss, ich glaube, dass das was anderes war. Nee, also ja, Begegnung der dritten Art ist früher, aber das dürfte es nicht gewesen sein. Tatsächlich ist das, so wie ich es verstanden habe, tatsächlich eine magisch-religiöse Formel im lamaistischen Buddhismus. Also ist tatsächlich, und offensichtlich hat er da irgendwie eben irgendwelche Buddhisten gesehen, die da gebetet haben. Mhm. Und dann auch immer von vorne anfangen, und das ist wohl, diese Formel ist wohl Hauptbestandteil in diesen typischen lamaistischen Gebetsmühlen. Also wenn man die, ne, die in den Filmen auch mal wieder sieht, wenn man die anstößt, ist das wohl letztlich das Mantra, das dort dann abgespielt wird. Ein Mantra des Mitgefühls wird das genannt. Also ich habe leider aber auch nicht wirklich verstanden, warum. Ich glaube, die hatten einfach nur, haben wahrscheinlich irgendwie nur einen Inhalt gesucht.
Irgendwas reden, irgendwas.
Genau.
Freizeit, lustig,
ja.
Irgendwelche Erlebnisse. Ja.
Genau. Ja, ich habe sonst, du darfst ja gerne was sagen.
Nee, ich glaube, so, zum Film ist das schon okay so, weil sonst kommen wir ja gar nicht weiter.
Okay, ich hatte so ganz viele Sachen, aber wenn ich noch ganz kurz erwähnt, dass von Silikondioden die Rede ist. Im Übrigen auch, dass ich ein häufiger gemachter Fehler, auch bei Star Trek gab es das schon, Silicon nach Silikon übersetzt hat und eigentlich Silizium gemeint ist. Fällt wahrscheinlich nicht wirklich vielen auf, aber Leuten, die zumindest sich mit Elektronik ein bisschen auskennen.
Die kräuseln sich die Zehennägel.
Genau, genau. Und dann auch noch eine Ergänzung, finde ich auch nochmal schon noch interessant. Dieses NORAD Center, das gibt es tatsächlich, wird auch in den Boni erwähnt, vielleicht reden wir da nachher nochmal drüber. Wir könnten uns auch noch über KI unterhalten, das finde ich eigentlich auch ein spannendes Thema, aber vielleicht machen wir das auch später oder wir lassen es weg, über den Kommentar reden. Ja,
ja, ich glaube, da kommen ganz viele Sachen auch nochmal.
Können wir uns ja mal anschauen, genau. Dann also kommen wir zum Kommentar selbst.
Und zu den Extras.
Und zu den Extras, genau. Reden wir erstmal über den Kommentar.
Ja, also wir haben ja, also ich finde eigentlich andersrum, weil wir haben quasi zuerst die Extras geguckt und
okay.
Da hat mich total überrascht, dass dieser Regisseurwechsel, also das habe ich überhaupt, also ne, das ist so, das ist für die Schauspieler, die interviewt wurden, vor allem für die beiden Jungen sehr wichtig gewesen und sehr einschneidend und ist ja auch nicht so mal eben üblich, während man filmt, einen Regisseur zu wechseln. Aber das ist mir in dem Zusammenhang mit dem Film überhaupt nicht, sind noch gar nicht irgendwie untergekommen gewesen, dass es da auch Querelen gab oder dass es quasi zwei unterschiedliche Versionen gab. Sonst hat man das ja häufiger Richtung Director's Cut, dass irgendwie der Regisseur unzufrieden ist und er dann selber noch irgendwas machen darf, sozusagen was anderes mit dem Material, aber dass er dann gar nicht weitermachen darf. Fand ich eher ungewöhnlich und dass die Schauspieler das auch als schwierig oder als bedrohlich quasi, dass dann plötzlich die Produktion stillstand und viele Sachen, mit denen sind natürlich schon gearbeitet, also die Ideen, die sie hatten, war dann nicht klar, wie es weitergeht.
Das war einer der Punkte, die da erwähnt wurden. Da wurde doch ein bisschen was über John Wood erzählt, das fand ich auch interessant, also den Schauspieler von Forken. Der hatte tatsächlich in den 80ern vorher das Stück Amadeus gespielt, das später ja bekannt wurde im Kino auch als Film. Und hatte das interessanterweise tatsächlich, also am Broadway in den USA, zusammen mit Mark Hamill gespielt. Mark Hamill, bekannt als Luke Skywalker. aus den Star Wars Filmen, wobei der Mark Hamill dort den Mozart gespielt hat und John Wood hat den finsteren Saleri gespielt.
Also ich glaube, so was die beiden Schauspieler, also was bei mir so hängen geblieben ist, die beiden jungen Schauspieler, dass sie aber auch eher gesagt haben, dass das so eine große Chance war für die beiden. Ne? Also die haben ja, also klar, der den David gespielt hat, hat die größte Hauptrolle natürlich gehabt, aber sie hat ja schon auch da viele Szenen mit ihm und zusammen mit ihm da den halben Film sozusagen ist sie ja auch präsent. Und das fand ich ganz interessant, dass sie das so als Karrieresprungbrett, sagen wir mal, oder als Start so wahrgenommen hatten.
Mhm. Und was fandest du noch interessant an den Bonus-Informationen, Bonus-Filmchen?
Natürlich, wenn man dann, weil man natürlich auch noch mal was sieht, ne, also so den Kommandozentrale im Berg oder den echten Tunnel, und letztendlich haben sie es wirklich sehr optisch sehr gut quasi gemacht, aber die eigentliche Zentrale ist viel kleiner und ötteliger und hat nicht so viel hübsche Riesenbildschirme und ist nicht so groß und nicht so glamourös sozusagen. Das dann doch irgendwie quasi übertrieben, also mehr funktional und weniger Show als natürlich im Film.
Leute beim echten NORAD waren so ein bisschen neidisch, ne?
Ja, genau. Aber so, ich glaube, so, dass sie das visuell trotzdem ganz gut, also sowohl irgendwie diese Silo-Geschichte als auch das Kommando, die Kommandozentrale da tief im Berg, ne, dass es dann doch schon gut eingefangen haben im Film, also das Visuelle sozusagen, dass sie das gut gemacht haben. Und darüber haben sie ja relativ wenig erzählt im Film. Mhm. Also vielleicht, weil die beiden Drehbuchautoren natürlich an ihrer Geschichte viel mehr Interesse hatten als an allem anderen. Aber ich fand auch, insgesamt haben sie dazu nicht viel erzählt. Und das ist halt das im Extramaterial ein bisschen präsenter.
War es nicht sogar so, dass sie richtig lange für das Drehbuch recherchiert hatten?
Ja, das sagen sie auch im Kommentar, dass sie da viel recherchiert haben. Die wurden auch zwischendrin entlassen und dann wieder eingestellt, die beiden Drehbuchautoren. Also auch für die war das ein Drama sozusagen und hatten verschiedene Fassungen. Und die meinten dann, ihre letzte Fassung wurde wohl gar nicht gelesen. Ich glaube, das sagen sie im Extra, nicht im Kommentar, in dem Extramaterial. Und dass sie dann eben mit dem neuen Regisseur, mit ihrem Drehbuch sozusagen nochmal angekommen sind und dann mehr da drin verwirklicht wurde, was und sie eben auch dann daran beteiligt waren, weiterhin, dass das so ein Punkt war und dass aber auch verschiedene quasi Gastdrehbuchautoren für einzelne Szenen da noch eingeschaltet wurden. Das fand ich auch spannend, dass immer einfach jemand anruft und sagt, hey, ich brauche für übermorgen da noch so eine Zwischenszene, und dann schreibt dir da jemand das und das wird dann verfilmt und dann ist es quasi in deinem Film drin. So, ne? Also das ist bestimmt auch ein bisschen komisch.
Mhm, ja. Ja, sie reden auch noch viel über die Technik, ne, die sie dort verwendet haben, also die Computertechnik. Auch wie sie die Bauten gemacht haben, ist ja klar, dass wie das das Übliche ist in den Bonusmaterialien. Fandest du das jetzt außergewöhnlich gut, die Bonussachen?
Nee, die fand ich eher klassisch sozusagen. Mhm. Aber okay, also bietet interessante Sachen. War jetzt nicht so eine super Promo-Geschichte, sondern schon so ein bisschen Hintergrundinfos, die man durchaus mal angucken kann. Also insgesamt interessant, aber jetzt nicht so, nicht jetzt super, super spannend oder super toll, aber kann man sich gut angucken und kriegt ein bisschen einen Einblick.
Mhm, genau. Ja, ich finde tatsächlich auch, dass es relativ wenig Überschneidung gibt zwischen den Bonusmaterialien und dem Audiokommentar. Tatsächlich lohnt sich, finde ich, tatsächlich auch alles, also beides anzuschauen. Und der Film hat ja mittlerweile auch schon, vielleicht ist Kultstatus zu viel, aber ist schon wirklich ein Film, der so in der Popkultur eine gewisse Bedeutung hat, vielleicht auch ganz besonders in Hackerkreisen, glaube ich auch, aber schon grundsätzlich auch, ist halt, glaube ich, für Jugendliche aus der Zeit und aus den 90ern vor allem, glaube ich, schon sehr wichtig gewesen. Ich muss noch, will noch eine Sache noch, Janina, ganz kurz noch erzählen. Die wurde jetzt bei den Bonusmaterialien nicht extra erwähnt, aber das fand ich noch wirklich interessant, weil wir hatten ja, der Film ist ja von 83 und Zurück in die Zukunft ist 85 und in beiden spielt Aerobic eine große Rolle. Also ja. Nicht, nein, vielleicht keine große Rolle, aber
es taucht auf, genau, es für die Mädchen und für die Frauen genau. Vor allem. Ne?
Genau.
Als Fitness-Element.
Ja. Ja, das fand ich wirklich interessant, weil das ist auch was, das gibt es ja irgendwie nicht mehr. Also gibt es schon noch irgendwie, aber nicht mehr so präsent. Das war damals ein Irrsinn. Thema. Ne? Mhm. Irgendwie 82 wohl hat das Jane Fonda so richtig populär gemacht. Mhm. Die hat da Werbung für gemacht und so und damit auch Geld verdient mit so Trainingsvideos und so Sachen. Das wurde sie richtig bekannt geworden. Und in der DDR gab es das auch. Da hieß es aber Pop-Gymnastik. Und es gab dann eine Fernsehsendung auch dazu, die dann auch so richtig mitreißend hieß Medizin nach Noten. Tatsächlich im DDR-Fernsehen gab es dann so Popmusik und dann wurde dazu dann Aerobic gemacht, beziehungsweise eben Pop-Gymnastik.
Gymnastik, genau. Ja.
Sehr schön, also fand ich interessant.
Ja, das stimmt, ja. Aber also, wo du es jetzt sagst, die Schauspielerin oder die Figur der Jennifer, die wird dann auch relativ sportlich und souverän sozusagen gezeigt. Oder das ist so irgendwie, es gehört irgendwie bei ihr dazu, es wird nicht groß thematisiert, aber sie joggt da irgendwo rum, sie hat ein eigenes Moped, sie fährt ihn durch die Gegend, was ich sehr charmant fand, nicht andersrum. Ne?
Ja.
Und so ein bisschen aktive, junge Frau, die durchaus selbstbewusst ist und
vielleicht das Überraschendste überhaupt, finde ich, tatsächlich an dem Film von 1983.
Irgendwie, ja, genau. Ne? Also es läuft irgendwie eher so unterschwellig oder so nebenher. Ja.
Genau. Diesen Film müsste man sich nochmal angucken unter dieser Prämisse, wie hieß das denn gleich noch, Janina, diese Regel, um Sexismus im Film zu beurteilen.
Ja, das wird schwierig, weil sie unterhält sich nicht mit einer anderen weiblichen Figur über was anderes als über Männer oder über das Kochen oder so. Ne? Das war ja irgendwie eine der Regeln.
Genau, genau.
Ja, das wird schwierig. Sie hat hauptsächlich Kontakt und Austausch mit David und später dann eben so in dem mit dem Professor ein bisschen. Ne? Ja.
Genau. Ja. Der Bechteltest war es, genau.
Ja, genau.
Der Bechteltest.
Und was aber auch interessant war, sie in dem Ursprung, in der dann quasi in der ersten Version des Films tauchte sie später gar nicht mehr auf und der neue Regisseur hat ihr dann eine deutlich aktivere Rolle und begleitend oder initiierende Rolle noch zugeschrieben.
In der zweiten Hälfte des Films ist sie quasi nicht mehr aufgetaucht.
Da wäre sie nicht mehr aufgetaucht, genau, wo es quasi um Action und um den ganzen Showdown geht. Ja.
Genau.
Und da ist sie jetzt dabei. Ja,
genau.
Mehr dabei als zentrale Figur, aber aktiv sozusagen.
Ja, und auch nicht dieses typische Mädchending, so dass sie kreischend irgendwie sich immer am Helden festhält und so, sondern also tatsächlich auch auf eine recht unaufgeregte und halbwegs angenehme Art und Weise. Also fand ich tatsächlich auch.
Ja, das fällt so positiv auf, auch wenn es jetzt nicht sozusagen als zentrale Figur so gilt.
Ja. Genau. Ja, interessant. Sehr schön. Mhm. Also ich habe mir tatsächlich nicht so viele Notizen gemacht zu den Bonus-Materialien, weil ich das okay fand, aber nicht so mega spannend. Mhm. Weiß nicht, wenn du noch was hast dazu?
Nee, ich denke auch.
Dann kommen wir zum Audiokommentar. Mhm. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, von 1998 erfährt man dann etwas später, dass der aus dieser Zeit ist. Der Audiokommentar wird geführt von John Badham, dem Regisseur, hatte ich vorhin ja schon kurz erwähnt, und von Lawrence Lasker und Walter F. Parks.
Kann ich die Stimmen aber auch nicht zuordnen.
Ja, das also ich
da,
auch schwierig.
Da weiß ich nur inhaltlich sozusagen, dass der eine ist der Regisseur und der andere hat das Drehbuch geschrieben, aber ob die beiden Drehbuchautoren beide was sagen oder nur einer was sagt. So manchmal gibt es so einen kleinen Dialog, aber ich kann das nicht auseinanderhalten. Das ist so ein bisschen.
Also es schien so, als würde schon tatsächlich nur in erster Linie der eine was sagen und der andere wäre so zurückhaltender und hat sich nicht so oft da eingemischt.
Hatte ich irgendwie auch den Eindruck, dass sie eigentlich zu zweit reden.
Ja.
Aber eben, wenn es nur Audio ist und ohne Untertitel, wo dann der Name steht, da kann man es manchmal nicht so richtig erkennen.
Genau. Genau, also John Badham, Regisseur, zum Beispiel kennt man den, also der hat auch Nummer 5 lebt und das Fliegende Auge Regie geführt. Und ja, habe ich mir gar nicht mehr genau, nur nochmal aufgeschrieben, dass er eben den Martin Brest abgelöst hat. Lawrence Lasker, also einer der beiden Drehbuchautoren, hat zusammen mit dem Parks, dem anderen Drehbuchautor, zum Beispiel Sneakers, die Lautlosen, gemacht. Das ist eigentlich so ein, naja, ist auch so ein bisschen so ein Tech-Thriller mit Robert Redford, Sidney Poitier, Ben Kingsley, Dan Aykroyd. Da geht es letztendlich aber auch so ein bisschen um Hacker, die so Penetration-Tests machen, also versuchen, in Systeme einzubrechen, aber eben deutlich später gedreht und angesiedelt. Und der andere Drehbuchautor eben auch bei den Sneakers mit dabei gewesen, aber der hat dann auch tatsächlich, ist als Produzent von größeren Actionfilmen später noch sehr erfolgreich gewesen. Er hat dann Twister gemacht, Men in Black, Gladiator, Minority Report und so weiter. Also der Walter Parks war da auch später noch deutlich aktiver. Also da wird ganz viel letztlich auch erzählt. Die haben, logisch, dadurch, dass es Regisseur und Drehbuchautoren sind, dreht es sich natürlich in erster Linie darum, wie man das Drehbuch geschrieben hat und wie Regie geführt wurde. Es wird ein bisschen über die Bauten gesprochen, also wie man, also was wo gedreht wurde, wo man draußen war, wo man auf der Soundstage gedreht hat.
Im Hintergrund, dass es Low-Budget wäre, haben die gesagt, aber so Low-Budget kann es ja gar nicht gewesen sein, weil gerade so diese Back-Projection für die Computerbildschirme und diese Simulation dieses Wargames, da ist ja schon sehr viel Technik und Visualisierung reingeflossen. Also das hat garantiert einiges gekostet und also ich finde, der wirkt jetzt nicht wie, also ein Low-Budget ist er nicht, auch wenn die so das so ein bisschen runtergespielt hatten. Ne? Also,
ja, wobei die das auch ein bisschen unglücklich mit den Zahlen aus ihrer Zeit verglichen haben, wo sie meinten, dann ein Film würde jetzt irgendwie 38 Millionen kosten. Aber das ist auch 15 Jahre, der Film ist aber auch 15 Jahre her.
Ja,
klar, dass das damals deutlich weniger war.
Also vielleicht haben sie nicht so viel Außenlocation gehabt, wie sie es gerne gehabt hätten oder sonst wie was, aber das merkt man jetzt im Film auch nicht an. Also die durften auch durchaus mal raus. Ne?
Ja, genau. Na, da haben sie ganz viel über die Bauten gesprochen zum Beispiel. Also gibt es am Anfang direkt diese dicke Bunkertür, die aber eigentlich nur aus Holzfaserplatten besteht und eben nicht so massiv ist, wie sie tatsächlich wirkt. Und man da mit Soundeffekten dann da ordentlich nachhelfen kann, damit das eben tatsächlich dann auch so klingt, als wäre es eine schwere Tür, die da zufällt. Ist auch schon interessant, wenn du so eine Holzfasertür hättest, die dann da zufällt, dann würde es wahrscheinlich Pock machen. Und das wäre deutlich weniger beeindruckend als ein dumpfes Boom.
Das haben sie gelobt, und zu Recht, glaube ich.
Dass die
Soundeffekte gut sind.
Genau. Ja. Das ist ja wirklich die Illusion des Films. Das ist schon wirklich toll. Interessant, was man da wirklich mit einfachen Mitteln hinbekommen kann. Dann wurde da über das Drehbuchschreiben wieder viel gesprochen. Ich finde das interessant, weil das immer wieder ein Thema ist in den Audiokommentaren. Die beiden haben das auch wieder festgestellt, dass Exposition einfach wahnsinnig schwer interessant zu gestalten ist.
Ja, das haben sie oft erwähnt und viel gesagt und ist, glaube ich, schon ganz gut umgesetzt in dem Film, aber dass man halt, und auch so, was man eben wann in den Film reinbringt, damit man später was damit anfangen kann. Ne? Also Exposition mit Techniksachen oder mit Einführung des Computers, mit der Situation, Atomraketen und so weiter und so fort. Und dass sie halt mit diesem Intro einerseits das Thema eingeführt haben und da ganz glücklich waren und dass sie aber dann auch im Dialog, aber das haben dann auch die Schauspieler selber eingebracht, dass sie gesagt, da geht es eben darum, dass irgendwie jemand, irgendein Senator oder Berater des Präsidenten irgendwie da kommt und sich das anguckt und wo es eben darum geht, ob die Soldaten die Knöpfchen drücken oder nicht und dass dann der Computer das machen soll und so. In der Situation und in der Entscheidung hat der Schauspieler das dann selber vorgeschlagen. Wie wäre es denn, wenn ich in Eile bin? Und dann sagt er irgendwann, ja, aber in 5 Minuten müssen wir irgendwie los, damit wir unseren Flieger kriegen. Und plötzlich wird das halt alles irgendwie hektisch und drängend und aufgeregt und jeder schmeißt dem anderen noch irgendwas an den Kopf, damit er das noch schnell los wird und den anderen in der kurzen Zeit überzeugen kann, was sonst irgendwie langweilig wäre. Also das fand ich wiederum interessant, aber sonst waren sie sehr auch viel mit dem, was sie irgendwie in David sehen und was sie alles für diese Figuren. Ich finde, das Das von da war irgendwie der größte Widerspruch so von aus meiner Perspektive mit dem, was sie eben damit wollten oder ursprünglich mal wollten und was jetzt zu sehen ist. Mit so Innenleben der Figuren, damit konnte ich dann nicht so viel anfangen zum Teil.
Ja, ein großes Thema, oder ja, doch schon ein relativ großes Thema, war dann auch das, was ich vorhin schon kurz besprechen wollte. Die Geschwindigkeit, überhaupt die Computer, die Technik, und haben sie dann auch über die Geschwindigkeit der Modems gesprochen. Zum Beispiel, dass zum Zeitpunkt des Films die Modems irgendwie eine Geschwindigkeit von 300 Baud hatten. Und dann so ganz, also recht großkotzig meinten, naja, jetzt haben wir 56.000 Baud, das ist ja wirklich ja Welten dazwischen. Ist ja natürlich auch so. Wenn man jetzt immer noch mal guckt, dann könnte man grob abschätzen, also ein Baud ist nicht genau ein Bit pro Sekunde, aber man kann das in etwa so, kann das so sagen, wenn man da rundet, dann sind wir eben jetzt ja bei 300 Mbit, das heißt, wir sind jetzt 1 Million mal so schnell wie zum Zeitpunkt des Films. Das ist schon irre, also natürlich wirklich ein Wahnsinnsunterschied. Und dass dort nur so mehr oder weniger einzelne Zeichen langsam übertragen wurden, wie man das im Film sieht, wird dann deutlich verständlicher. Also kann man dann wirklich verstehen.
Quasi die Übertragung so schnell wie jemand tippen kann, ist schon super gewesen, dass man dann den Text sieht. So.
Genau.
Ich meine, das ist natürlich in Ultra streamen alle irgendwie irgendwas, ne? Also es ist schon krass.
Genau.
Bewegte Bilder, das war nicht, da war nicht dran zu denken, überhaupt irgendein Bild. ASCII-Kunst vielleicht.
Ja, dann, ja, und dann, oh, und heute im Zeitalter von CompuServe und AOL, wie sie denn davon sprechen, wo heute jetzt auch kaum noch jemand sagt, ja, okay, ja, was war das denn gleich noch? CompuServe gab es, glaube ich, in Deutschland, glaube ich, nicht, aber AOL schon. Hat 1999 Boris Becker ja Werbung für gemacht. Bin ich schon drin? Mhm. Gibt es einen Link in den Shownotes, da könnt ihr euch die Werbung mal anschauen, wenn ihr wollt.
Ja, also an den Kleidern, den Frisuren und an der Technik erkennt ihr, wann dieser Film gedreht wurde.
Genau. Naja, und auch wann der Kommentar war, ne? Also es ist wirklich einfach auch schon irrsinnig lange her. Das ist Wahnsinn. Ja. Das macht einen riesen Unterschied.
Ja, weil zum Film selber auch, ne? Also klar, weil die Effekte und das Visuelle dieses Films, wo dieser Computer so ein riesen Monster mit lauter blinkenden Lämpchen, die völlig unsinnig blinken, dann geht da jemand rum und mit so einem Block und zeichnet da oder zeichnet irgendwas ab oder schreibt sich irgendwas auf, wo man sich denkt, was soll das? Ne?
Also das habe ich mich auch gefragt.
Keine Ausgabe von diesem Supercomputer, gibt es nur so eine Reihe blinkender Lämpchen. Also völlig bescheuert. Also.
Ja. Genau. Hat mich an Star Trek erinnert, an die TOS-Serie, also an die Originalserie. Da war das ja auch so.
Was blinken.
Ja. Ja. Und zwar ganz viele Lampen, ganz viele und alles nicht beschriftet. Und irgendwie musste man als Pilot oder Brückenoffizier wissen, was das bedeutet, wenn da was blinkt. In dem Zusammenhang, wo dann fand ich es auch interessant, ja, der Computer spricht ja dann auch in einem Film, einfach damit es auch ein bisschen einfacher zu drehen ist und man als Zuschauer nicht immer auf diesen Bildschirm starren muss, haben sie es ja auch gesagt.
Muss,
genau.
Ja.
Und die Computerstimme hat der John Wood selbst eingesprochen, also der Schauspieler von dem Falcon. Und ja, ich habe so verstanden, dass der im Prinzip die Worte in der umgekehrten Reihenfolge gesprochen hat.
Die Sätze quasi rückwärts gesprochen, jedes
genau.
Wort einzeln.
Genau, und er hat aber die Worte schon richtig, weil da war ich mir nicht so ganz sicher, aber hat die Worte richtig rumgesprochen, nur eben quasi von hinten nach vorne
hinten
die Sätze
nach vorne gelesen.
Ne? Genau, habe ich es auch verstanden, genau. Und dadurch ergibt sich halt so eine etwas schräge Betonung der Worte.
Ja, so ein bisschen so langsame Sachen und so eine Betonung. Und
ein bisschen verzerrt wurde es auch noch.
Jedes Wort irgendwie so ein bisschen komisch.
Genau.
Ja.
Fand ich ganz interessant, weil es wirkte tatsächlich ziemlich überzeugend, fand ich. Also ich fand das, also es hätte wirklich so eine synthetische Stimme irgendwie in den 90ern oder sowas sein können.
Und da sagen sie, da waren sie ihrer Zeit weit voraus. Also das gab es damals noch nicht. Und es stimmt auch, dass quasi die Übersetzung von Schrift in Sprache einfach noch nicht so weit war. Aber viele andere Dinge, da waren sie up to date, ne? Also mit dem Modem und dem Einwählen.
Genau.
Und dass manche Computer quasi kommunizieren konnten schon irgendwie, ne?
Ja.
Auch wenn es noch nicht das Internet in dem Sinn gab, aber das fand ich wieder ganz interessant. So. Also die haben wohl schon sehr viel dafür recherchiert und hatten auch gute Berater, was das anging, sowohl was die Nerd- und Technikszene angeht, als auch was den ganzen Atomkonflikt angeht. Also das finde ich nach wie vor auch recht überzeugend. So.
Ja, auf jeden Fall. Ja, man dann auch sich die, wie das eben so ist bei einem Audiokommentar, dann guckt man ja den Film und kommentiert gleichzeitig dazu. Und dann hat ja eine von den beiden Drehbuchautoren war es, denke ich, hat dann gesagt, Mensch, übrigens, die DEFCON-Stufen, die waren ja falsch rum. Also die haben tatsächlich offensichtlich die Stufen eben verwechselt. Das heißt,
Verteidigungsgefahrstufe sozusagen, in welchem Verteidigungsstufe man ist. Genau. Und dass die Raketen nur in der obersten Stufe abgeschossen werden könnten.
Ja, und das ging eben nicht von der Stufe 5 zur Stufe 1 hoch, sondern andersrum von der Stufe 1 zur 5, genau. Okay. Ja, das haben sie dann irgendwie erfahren. Und tatsächlich war das auch, ich glaube, zwei von den drei Leuten beim Audiokommentar war das auch nicht bewusst. Die waren dann auch ganz überrascht.
Der Regisseur war ganz peinlich berührt. Oh Gott, das ist ja peinlich. Das habe ich gar nicht gewusst.
Genau. Ja. Sehr gut. Jani, hast du noch was? Ich hätte sonst noch ein, zwei Punkte, die könnte ich noch kurz erwähnen.
Ja, also dass sie ihre Ursprungsgeschichte so, dass der junge Nerd dem Genie, der dem Computer das Denken und Spielen beigebracht hat, so hinterher jagt sozusagen, wie so eine mystische Vaterfigur. Und das fand ich so überhaupt nicht überzeugend. Also es war so deren Idee und da sind sie so drauf rumgeritten und ursprünglich wollten sie Hawking da irgendwie mit quasi drin haben, dass man dann sieht, dass das jemand ist, der dann im Rollstuhl ist und so ganz von der Welt quasi fast abgeschnitten und in seiner eigenen Welt und in seiner eigenen Gedankenwelt lebt, so dass er sich eben von der Menschheit in dem Sinn abgewendet hat und sich größeren Dingen zugewandt hat. Und ja, ich fand das nicht, also ich fand auch diesen Wissenschaftler, ich fand das auch nicht so überzeugend, dass der jetzt meint, ja, die Menschheit bringt sich ja sowieso um und nach komm, Kinder, da habt ihr halt jetzt Pech gehabt und ob das heute oder morgen ist oder deinen Sohn betrifft oder dich, das ist doch unwichtig so, ne? Also die einzig halbwegs überzeugende Logik dahinter war, dass dem seine Frau und sein kleiner Sohn gestorben sind und er sich dann zurückgezogen hat, so. Mhm. Aber, also, oder dass er das so ein Grund für dieses Weltabwenden und ist doch alles egal, wir gehen sowieso unter, ist aber dieses Weltuntergang, also das fand den Wissen, da fand ich ihn nicht so überzeugend, oder die Idee nicht so überzeugend, aber es musste halt auch ein bisschen so eine Jagd sein, dass er den dann findet und den sucht. Und ich hatte das eben nicht so verstanden, dass er von dem Typen so super fasziniert ist. Erzählt er zwar dann zwischendrin der Jennifer so ein bisschen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er das macht, damit er in dieses doofe Spiel reinkommt, dass es mehr so eine Hacker-Nerd-Geschichte ist und
definitiv nicht
so eine Glorifizierung von Vater, Sohn und irgendwas. Ne?
Ja, also, genau.
Ja. Also das fand ich nicht so, das meine ich eben, die haben so ihre Idee da gehabt und haben da wunder was erzählt und ich fand, das war jetzt weder so, also hätte den Film jetzt nicht besser gemacht und fand ich auch nicht so nachvollziehbar.
Ja, ich glaube, das Drehbuch, das besticht tatsächlich durch viele sorgfältig recherchierte technische Details. Ich finde so ein bisschen die Menschen selbst, die Figuren, die Charaktere, die bleiben so ein bisschen zurück. Also ja. Finde ich alle nicht besonders nicht besonders überzeugend, aber nicht besonders gut.
Die sind auch nicht schlimm und sozusagen.
Nee,
genau. Auch nicht besonders toll.
So. Ja, genau.
Ja, was mir noch aufgefallen ist, da hat aber auch niemand drauf Bezug genommen. Es gibt beim Militär doch einige Personen eine dunkle Hautfarbe und die dann auch aktiv sind und auch was tun. Also jetzt nicht in den obersten Rängen, aber sozusagen die Diversity taucht da mal so ein bisschen auf. Aber also das ist mir so einfach so ein bisschen so im Blick aufgefallen. Und dann, was ich auch wieder komisch fand, also was ich, oder lustig, weil im Kommentar sagt die Schauspielerin, ja, die Szene, die, wo sie mit David, wo Jennifer und David in Davids Zimmer sitzen und die am Computer irgendwie versuchen, eben da reinzukommen in das Spiel oder wo sie irgendwas machen, da fängt sie ihn so zwischen ihren Beinen, die Beine auf dem Tisch und er bleibt dann so stehen und guckt zu ihr und sie grinst ihn so an.
Mhm.
Und sie hat das eben so als Impro-Spiel, als Schauspielerin einfach so eine Szene, so eine, aus der Situation heraus irgendwie gespielt. Und alle diese quasi alten Männer haben das als sexuelle Tat. Und sie wäre ja so nach dem Motto, das wäre ja so strotzend vor unterschwelliger, selbstbewusster Sexualität und so, ne? Das fand ich wieder lustig, dass da die Wahrnehmung doch deutlich auseinanderging in dieser Szene oder was diese Szene, wo die herkommt und was sie bedeuten soll. So, ne? Aber ja, weiß ich auch nicht. Das fand ich lustig.
Ja, mir ist die Szene tatsächlich im Film auch aufgefallen, aber ich habe tatsächlich ein Fragezeichen hinter gehabt, ob das jetzt irgendwie von ihr so bewusst jetzt was war oder ob das so oder was das zu bedeuten hatte. Also ich war mir tatsächlich da, also ich fand das jetzt nicht so eindeutig zumindest, aber kann es schon verstehen, wenn man das so sieht. Also das,
ja, ich kann das schon auch verstehen, aber ich fand es nur lustig, dass die eigentliche Hauptperson das eben nicht so gemeint und auch nicht so wahrgenommen und in dem Moment schon gar nicht so gemeint hat, dass man es von außen vielleicht zu interpretieren kann, aber dass die Männer das so quasi so hochgejubelt haben, fand ich dann wieder ein bisschen schräg.
Übrigens gab es ja, also das wurde, glaube ich, da auch erwähnt im Kommentar, nachdem der Film uraufgeführt wurde, gab es tatsächlich dann so ein paar Kids, die in Pentagon-Computer eingebrochen sind. Ja. Fand ich auch wirklich interessant, dass das und dann wohl dem Film auch vorgeworfen wurde, dass sie die Kinder dort animiert hätten, sowas zu tun. Grundsätzlich fand ich den Kommentar super gut. Er war echt dicht, also war mit vielen Informationen gespickt. Haben sich, finde ich, gut ausgetauscht aus ihren jeweiligen Sichten. Es waren jetzt keine Streitgespräche oder sowas dabei, aber also ich habe da nochmal richtig viel mitgenommen, auf jeden Fall über den Film. Und ich fand sie auch rein akustisch und so auch gut zu verstehen.
Ja, ja, das schon. Ich fand so ein bisschen viel, also einerseits natürlich auch interessant, wie sowas entsteht mit Drehbuch und was da alles drin sein soll und was sie da alles sich gedacht haben oder auch so. Und andererseits fand ich das ein bisschen sehr, wie gesagt, ich finde das Drehbuch ist jetzt nicht so super herausragend, dass ich jetzt irgendwie ganz so extrem viel über das Drehbuch hören muss, aber es ist halt derjenige, der es geschrieben hat. Dieser Entstehungsgeschichte fand ich ein bisschen dominant, aber sonst fand ich es auch interessant.
Genau, letztendlich kommt es darauf an, was einen immer interessiert an sowas, an Audiokommentaren. Aber wenn man gerade auch als Drehbuchinteressierter sich das anschaut, dann ist das sicherlich spannend. Wobei, wie gesagt, hatte ich ja gerade schon gesagt, ich fand, der Schwerpunkt schien ganz offensichtlich irgendwie so auf die technischen Details gesetzt worden zu sein, dass die Drehbuchautoren eben wirklich das also mit viel Recherchen dort sehr viel Details da eben zeigen wollten, auch in dem Film, und so ein bisschen dabei die Charaktere in den Hintergrund getreten sind, fast für mich. Genau, also auf alle Fälle fand ich dann doch auch immer noch aber einen guten Film, dafür, dass er dann doch schon so ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Konnte man sich gut angucken, immer noch, finde ich. Grundsätzlich, Janina, was meinst du?
Ja, also wie gesagt, also dafür, dass ich den irgendwie so nur dunkel in Erinnerung hatte und irgendwie eben auch so ein bisschen so diese Superbedrohung und Computer irgendwie das nur unter dem Punkt abgespeichert hatte, fand ich ihn auch ganz interessant. Und ja, also so ein Film nochmal zu gucken, lohnt sich, glaube ich, immer, weil das schon so ein bisschen was Klassisches hat.
Ja. Die Dialoge fand ich persönlich also im Deutschen ein bisschen schwierig, also gerade zwischen den beiden Jungen auch. Das war so ein bisschen hölzern auch irgendwie. Und also ich weiß nicht, ob das noch, wir haben es jetzt noch nicht auf Englisch geschaut, müssen wir nochmal gucken.
Ja, das würde ich auch nochmal interessant finden, den auf Englisch zu gucken. Ja,
das war irgendwie so ein bisschen hölzern teilweise. Ich kann nicht schwer beschreiben, aber es wirkte nicht echt. Also es wirkte so gar nicht echt. Ich meine, filmische Dialoge wirken ja oft nicht so echt, aber das hat, finde ich, vom Ton her irgendwie auch nicht so gut zu den Figuren gepasst, wie die sich miteinander unterhalten haben.
Aber sie haben zum Beispiel den Matthew gelobt als Schauspieler sehr, sehr deutlich, weil er ja viel vor dem Computer sitzt und dann trotzdem noch so, ne, so in der Situation noch einiges rüberbringen kann. Ne? Also ich finde auch, also der trägt den Film gut.
Ja, das stimmt. Also
auf jeden Fall.
Ja, also schauspielerisch war das alles.
Eine ganz süße Szene, wo der Computer ihn anruft und er mitkriegt, er hat vorher immer in den Nachrichten gesehen, dass da irgendwie mit Atomkatastrophe da irgendwie für eine kurze Zeit das Militär dachte, jetzt geht gleich der dritte Weltkrieg los, und dann hat er gemerkt, oh Gott, nicht, dass das an mir liegt, so nach dem Motto, dann wird der angerufen vom Computer und er stöpselt dann irgendwann das Telefon aus. zieht die Schnur raus und ist so voll, so überzeugend, oh Gott, was ist das jetzt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann schnappt er sich so das Telefon und hält sich das so vor die Brust wie so ein Teddybär. Und das haben sie auch gelobt, die Szene, die ist lustig, ja. Das macht er ja super gut. So.
Das war auch von ihm improvisiert.
Ja,
ne?
Ja, das war auch improvisiert, mhm. Ja.
Genau. Ja, also den Cast fand ich auch gut, genau. Die waren auch wirklich gut gespielt, alle.
Also General, also, den fand ich irgendwie so irritierend mit seinen Reaktionen, aber gut, weiß ich nicht.
Achso, genau, der gehört auch zu denen, die man richtig schwer verstanden hat.
Im Bonus. Der hat so ein Südstaaten,
ja, ich denke, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Texanisch oder sowas.
Ich konnte ihn wirklich nicht verstehen.
Ja. Der hat so geredet, wie in, also finde ich, so wie in Western, wenn die Leute so einen Mund voll Kautabak haben.
Genau.
Ja, fand ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Aber das trotzdem gut gespielt, finde ich, haben sie eigentlich alle. Ja.
Gibt schlechtere Kommentare,
auf genau, jeden Fall. Genau.
Ja.
Ich habe beim Skript hier bei mir auch aufgeschrieben, also ich fand das Skript okay, was bei mir aber noch unter gut angesiedelt ist. Da gibt es so ein paar, also technisch ist das alles super, aber ich finde es tatsächlich, die Geschichte ist jetzt nicht so toll irgendwie erzählt. Also man hat so immer mal wieder, wie du schon sagtest, so ein bisschen so Motivationsfragen. Also was motiviert die jetzt gerade so zu handeln? Da finde ich, also habe ich so einige Fragezeichen auch in der Mitte des Films, als er dann dort vom FBI festgenommen wurde und dort im NORAD festgehalten wird.
Nicht mal wirklich von verhört wird oder
genau,
so. Genau, ne?
Ja. Und dann auch da in so einem Zimmer ist, wo er Zugriff auf den Computer hat, wo sie ihn eigentlich schon für einen Hacker halten und dann er noch Zugriff auf den Computer hat. Das ist irgendwie nicht so, also das wären sicherlich Sachen, die normalerweise nicht passieren würden.
Ja, das haben sie auch gesagt, da mussten sie ihm die Adresse noch geben. Und
genau.
Das war dann die Möglichkeit, ja.
Genau.
Oder mit dieser Besuchergruppe, die war auch so absurd, obwohl es gab wohl Führungen, aber ich fand die sehr abstrus, dass da irgendwie so eine Bürger- oder Stadtverwaltungsgruppe von irgendwoher da in
Birmingham war das doch irgendwie.
Aber ich denke, das muss USA gewesen sein.
das hat mich auch irritierend.
Ja, die wurde dann in dem Sinn eingeführt, damit er mit denen am Schluss da raus aus den NORAD rauskommt und so. Und das merkt man halt irgendwie so ein bisschen als Krücke. So.
Genau.
Halt ganz gut gemacht, aber jetzt halt nicht so, dass das die, ja, oder dass da irgendwie shiny Shoes vom Militär runterlaufen, die Treppe und dann die staubigen von der Besuchergruppe und dass er daran sehen sollte, dass er da jetzt mitlaufen kann. Das fand ich, ne, das sind so Ideen, die vielleicht hatten, aber ja, okay, vielleicht ist es überzeugend, vielleicht auch nicht. Ich habe es nicht so verstanden.
Ja, ich frage mich eh, wie viele Ideen Drehbuchschreiber in ihre Drehbücher schreiben, die dann nie so rüberkommen oder ankommen, wie sie gedacht waren. Also es geht einem ja schon öfter so, finde ich auch, was ich bei diversen Audiokommentaren, wenn sie von den Drehbuchautoren gesprochen werden, dass sie sagen, ja, und hier haben wir das und das und das gedacht. Und das sollte eine Anspielung auf dieses und jenes sein.
Aha.
Und dann denkst du,
ja, nein, ist alles gut. Kann man sich gut angucken, anhören, anschauen.
Ja, tut nicht weh, auf jeden Fall. Und es ist nochmal ein schöner Blick zurück in die 80er, was so die Techniken angeht und auch so diese Kriegshysterie. Auf jeden Fall ein guter Film, kann man empfehlen und tatsächlich wirklich auch. Also ich finde tatsächlich Bonus und Audiokommentare auch.
Wobei es so einen Gänsehautmoment gab, wo der meinte, naja, ne, so diese Ost-West-Kalter Krieg ist jetzt ja nicht mehr so das Thema, sondern eher so Terroristen und so. Da dachte ich auch so, oh Gott, das ist ja schon fast prophetisch gewesen, ne? Wo die Bedrohung oder wo die Konflikte quasi, in welche Richtung da was geht.
Genau, ja. 9/11 war ja erst nach dem Audiokommentar.
Ja, ja.
Genau, aber tatsächlich.
Gut, zum Glück nicht mit Atomwaffen, aber.
Ja, genau.
Ja,
guckt darauf, wenn ihr euch das auch zulegen wollt oder anschauen wollt, von wann die Blu-ray oder die DVD ist. Wir haben hier eine Blu-ray aus dem Jahr 2012. Wie fast immer bei Blu-rays und DVDs ist es so, macht grundsätzlich ganz viel Sinn, da drauf zu schauen, ob die Audiokommentare enthalten sind, weil das eben nicht bei allen Editionen immer der Fall ist. Damit sind wir durch, Janina, würde ich sagen, mit dieser Folge. War Games bei Drüber quatschen. Wenn ihr wieder dazu irgendwas hinterlegen wollt, wenn ihr Informationen dazu habt, noch ergänzende Informationen, Fragen habt oder irgendwas zu unserer Sendung euch äußern wollt, dann geht auf drüberquatschen.de wie immer. Da könnt ihr eure Kommentare hinterlassen. Janina.
Ja.
Das war's, ja?
Mhm.
Na, dann würde ich doch sagen, schön, dass wir drüber geredet haben.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast.